HR Info. Funkkolleg.
Heute erwartet Sie eine neue Ausgabe des Funkkollegs Extra. Wie geht eine gerechte Wirtschaft? Wie kommt es, dass in Deutschland die Kluft zwischen Reich und Arm immer größer wird? Das ist ein Thema, mit dem sich Bettina Emmerich als Journalistin seit langem auseinandersetzt. Hören Sie in der nächsten knappen halben Stunde ein Gespräch, das sie dazu mit Professor Christoph Butterwegge von der Universität zu Köln geführt hat. Er wird gerne als Hartz-IV-Kritiker und Deutschlands bekanntester Armutsforscher vorgestellt.
Guten Tag, Herr Butterwegge.
Ja, guten Tag, Frau Emmerich.
Wie würden Sie sich denn selber vorstellen?
Ja, ich lasse mich ungern als Armutsforscher titulieren und früher als Rechtsextremismusforscher, weil da lagen und liegen zwar Schwerpunkte meiner Tätigkeit, aber ich beschäftige mich natürlich auch noch mit vielen anderen Dingen, mit Globalisierung, mit dem demografischen Wandel, mit Rassismus, mit Jugendgewalt und viel mehr. Und da wird man dann verkürzt. Also ich bin ja Professor für Politikwissenschaft und die Ausschreibung der Professur ist eben sehr, sehr breit. Als Generalist wurde ich auch schon mal bezeichnet. Und natürlich muss man sich mit allen möglichen tagesaktuellen Fragen beschäftigen. Und das bedingt dann eigentlich, dass man nicht so sehr sich verengen möchte auf ein bestimmtes kleines Teilgebiet.
Es ist aber trotzdem so, dass Sie sich mit den Menschen, die ärmer sind oder arm sind in Deutschland, doch sehr intensiv beschäftigt haben oder zumindest in der Öffentlichkeit damit besonders stark auftreten.
Ja, das habe ich mir eigentlich gar nicht ausgesucht, sondern dass sich so mein Forschungsschwerpunkt mehr und mehr in die Richtung von Armut und sozialer Ungleichheit verschoben hat, das war eigentlich von außen bedingt, dass die Bundesrepublik eben sich mehr und mehr sozial und auch übrigens politisch spaltet und auseinanderentwickelt und sozial polarisiert. Das wird ja vielen Menschen gegenwärtig gerade in der Diskussion um die Flüchtlinge bewusst. Und da hat sich eben dann doch sehr stark dieser Forschungsschwerpunkt herausgebildet, ohne dass ich mir das ausgesucht hätte. Und natürlich habe ich auch so eine Solidarität und Sympathien für diejenigen, die, wenn man so will, eher auf der Schattenseite des Lebens stehen.
Es scheint sich ja auch wirtschaftlich zumindest in Deutschland einiges zu tun. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie nie. Es sind mehr Menschen in Arbeit wie je zuvor in unserem Land. Die Wirtschaft brummt, es wird konsumiert, es wird exportiert. Deutschland ist der Motor der europäischen Wirtschaft. Ist das denn eine schlechte Zeit auch für sowas wie Armutsforschung?
Ja, viele beruhigen sich damit, dass sie sagen, ja, wir sind der Exportweltmeister und es geht uns gut, Deutschland geht es gut, wie die Kanzlerin sagt. Das ist natürlich eine sehr oberflächliche Sicht, weil wenn man so von oben gewissermaßen aus der Hubschraubersicht guckt, dann ist das ja auch richtig. Aber wenn man jetzt mal ins Detail geht und eher so aus der Froschperspektive sieht, wie es den einzelnen Menschen geht, dann gibt es natürlich viele Menschen und auch immer mehr Menschen, denen es schlecht geht und die sich mit dieser Diagnose, Deutschland geht es gut, gar nicht zufrieden geben können und die sogar frustriert sind dadurch, dass sie das immer zu hören bekommen. Also wenn sie ihre Sorgen vielleicht offenlegen, dann wird gesagt, naja, aber es sind doch so viele Erwerbstätige wie noch nie und so geringe Arbeitslosigkeit, die natürlich häufig statistisch dann mit Taschenspielertricks auch nach unten manipuliert worden ist. Und das nützt natürlich auch dem Einzelnen nichts. Also wenn der in einer prekären Beschäftigung vielleicht als Multijobber oder Multijobberin morgens Zeitungen austrägt, mittags im Schnellrestaurant arbeitet und abends noch Pizzen rumfährt, dann nützt ihm natürlich nichts, dass ihm gesagt wird, unser Wohlstand wächst und wie toll es ist, weil für ihn ist das Problem, dass wenn er krank wird oder irgendetwas geschieht, was problematisch ist in der Familie, dann kann er sich und seine Familie eben nicht mehr ernähren. Und das finde ich, viele sind eben nur eine Krankheit oder eine Kündigung von der Armut entfernt und wähnen sich vielleicht sogar noch im gesicherten Wohlstand. Also das ist die soziale Lebensrealität von Millionen von Menschen und ich finde eigentlich es seriöser, sich damit zu beschäftigen, als mit solchen Parolen hausieren zu gehen, dass es Deutschland gut geht.
Stimmt denn für Sie dieser Satz, dass Leistungswille belohnt wird? Also löst Kapitalismus das Versprechen ein, dass jeder, der leistet, seine Chance bekommt?
Nein, das passiert immer weniger. Diejenigen, die viel leisten, meinetwegen Altenpfleger, Krankenschwestern, Erzieherinnen, die müssen ja, wie in diesem langen Streik der Erzieherinnen, die müssen ja darum kämpfen, überhaupt so viel zu bekommen, dass sie einigermaßen über die Runden kommen. Und da kann man ja nicht davon sprechen, dass sich Leistung lohnt. Wohingegen derjenige, der die richtigen Aktien kauft, vielleicht für 30 Millionen Euro, weil er das als Taschengeld über hat und sie zum richtigen Zeitpunkt verkauft, der leistet eigentlich nichts, sondern telefoniert vielleicht nur 10 Minuten mit seinem Anlageberater, wird aber noch reicher, als er ohnehin schon ist. Und da ist doch etwas schief, in Schieflage geraten, wenn man so will, dass eben Spekulation an den Finanzmärkten sich wirklich rentiert und auf der anderen Seite harte Arbeit sich eben nicht lohnt, weil die zum Teil gerade im Bereich des Niedriglohnsektors immer schlechter bezahlt wird. Und da arbeiten fast ein Viertel aller Beschäftigten. Das heißt, das ist auch nicht zu vernachlässigen, dass man sagen könnte, okay, einigen wenigen geht es eben vielleicht nicht so gut und das müssen wir hinnehmen, weil in einer Marktwirtschaft eben natürlich auch welche vielleicht dem Markt nicht gewachsen sind und diesem Leistungs- und Konkurrenzdruck, der da normalerweise herrscht. Aber es sind eben viele Millionen Menschen und die Armut breitet sich inzwischen bis in die Mitte der Gesellschaft hinein aus. Und wenn das der Fall ist, dann finde ich, muss man genauer hingucken und dann müsste man eigentlich auch von der Gesellschaft erwarten, die insgesamt in der Tat sehr reich ist, nicht nur wohlhabend, sondern im internationalen Vergleich sicherlich reich, dann muss man von der eigentlich erwarten, dass sie mehr Sensibilität und mehr Solidarität zeigt gegenüber denjenigen, die zu kurz kommen.
An welcher Stelle gab es da in der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte einen Wendepunkt? Würden Sie den mit der Agenda 2010 setzen? Was sagen Sie denn zu der Aussage, es gibt natürlich mehr Arbeitsplätze seit der Agenda 2010 und die Wirtschaft scheint wettbewerbsfähiger zu sein und wird international ja auch als Vorbild dargestellt. Ist das so?
Also erstmal würde ich sagen, das ist nicht das Werk der Agenda 2010, sondern der Tatsache geschuldet, dass nach 2005, also als mit dem Hartz-IV-Gesetz sicherlich der Kern der Agenda 2010 in Kraft trat, dass seitdem die Weltwirtschaft die Konjunktur angezogen hat und dann natürlich es auch aufwärts ging und wir waren eben zu der Zeit, als Hartz-IV gemacht wurde, in einer großen Wirtschaftskrise. Aber die noch größere Wirtschaftskrise war möglicherweise 1974/75, da war für mich so ein Wendepunkt. Und da ist so von den Eliten, nicht nur in Deutschland, sondern auch sicher in vielen anderen hochentwickelten Industriestaaten, die Entscheidung getroffen worden, wir gehen diesen Weg, die soziale Sicherheit immer weiter zu entwickeln, zusammen mit dem Wohlstand, der auch dann einigermaßen wenigstens noch gerecht verteilt wird auf alle. Wir gehen diesen Weg nicht weiter. Seit 1974/75 wird der Sozialstaat systematisch um- und abgebaut. Und das begann eben unter der Regierung von Helmut Schmidt, setzte sich in 16 Jahren von Helmut Kohl fort, im Grunde weg vom bisherigen hin zu einem anderen Sozialstaat.
An der Stelle würde ich gerne einhaken. Sie haben ja zwei sehr interessante Daten genannt, die mit Ihnen persönlich, sage ich mal, und Ihrer politischen Biografie auch verknüpft sind, 1974 und 2005. Man muss ja sagen, dass Sie als Abiturient schon, Sie sind ja geboren im Münsterland, in Albersloh, als Abiturient schon in Dortmund in die SPD eingetreten sind. Das war 1970. Sie waren dann in Juso-Zeiten ziemlich aktiv und haben dann unter der Regierung Helmut Schmidt sehr aktiv, publizistisch auch die Politik angeprangert, von der Sie jetzt ja auch gerade erzählt haben, wie dramatisch antisozial sie fanden. Und Sie haben sich ja dann ganz bewusst gegen eine politische Laufbahn entschieden und für Lehre und Forschung, weil Sie klarer sagen können, was Sie denken und weniger Kompromisse schließen müssen.
Viele, auch sicher meiner Studierenden und besonders meiner Fachkolleginnen und Fachkollegen, sind wahrscheinlich der Überzeugung, ich wäre besser Politiker geworden, weil ich natürlich ein sehr politischer Politikwissenschaftler bin. Also mein Wissenschaftsverständnis ist nicht das Herrschende, das so tut, als gäbe es so eine Art Unabhängigkeit. Es gibt niemanden, der unabhängig ist, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse jeden natürlich beeinflussen. Gleichzeitig denke ich, ist doch deutlich, dass jeder so zu verorten ist, wo er weltanschaulich, religiös, politisch steht. Und das sollte auch erkennbar sein. Und ich finde, da habe ich meinen Platz gefunden. Aber natürlich wäre ich wahrscheinlich auch ein ganz guter Parlamentsredner geworden und wahrscheinlich wäre ich auch ein ganz guter SPD-Politiker geworden. Nur, ich hätte, wie Sie richtig sagen, dann bestimmte Kompromisse machen müssen und ich glaube, am Ende meines Lebens hätte ich dann keine gute Bilanz ziehen können, weil ich mir wahrscheinlich untreu geworden wäre. Und ich bin sicher auch nicht mehr der radikale Juso mit den weit über die Schultern reichenden langen Haaren wie damals. Bin froh, wenn überhaupt die Haare noch reichen. Aber was ich mir erhalten habe aus dieser wilden Juso-Zeit, ist zum Beispiel ein Verständnis für diesen Idealismus. Also so idealistisch wie damals als Juso bin ich heute natürlich auch nicht mehr. Und das heißt, ich habe ja gelernt und ich habe auch meine Position im Laufe der Zeit verändert, aber ich habe eben noch diese, sagen wir mal, Grundüberzeugung, dass die Gesellschaft, so wie wir sie heute haben, kapitalistisch strukturiert, das sagt man in den USA ganz normal, bei uns muss man Marktwirtschaft sagen, das zeigt schon, wie heuchlerisch und unehrlich alles ist bei uns. Diese kapitalistische Gesellschaft basiert ja auf der Ungleichverteilung der materiellen Ressourcen, der Güter, der Produktionsmittel. Den einen gehören die Fabriken und den anderen gehört eigentlich nur ihre Arbeitskraft. Und die müssen hingehen in die Fabriken oder in die Büros und ihre Arbeitskraft verkaufen. Und dieser Grundwiderspruch des Kapitalismus, der besteht natürlich fort und damit auch soziale Ungerechtigkeit. Und wer einigermaßen empathisch ist mit Menschen, denen es schlecht geht, das können Flüchtlinge sein, das können aber auch Obdachlose, das können Hartz-IV-Bezieher sein, die bei uns aber als Sozialschmarotzer, als Faulpelze, als Drückeberger bezeichnet werden und abgewertet werden als Harzer. Wer aber Empathie hat und Solidarität empfindet, der wird diese Gesellschaft verändern wollen und verbessern. Ich muss, denke ich, doch daran mich messen lassen, ob ich für Gerechtigkeit gesorgt habe in meinem Leben oder ob ich es nicht getan habe.
Sie sind ja seit 4 Jahrzehnten unterwegs als Forscher zu Armut, Rechtsradikalismus, Zuwanderung, Bildungsforscher, politischer Forscher. An welcher Stelle berühren sich denn für Sie jetzt diese Fragen auch mit diesen aktuellen Problemen, die wir haben durch Zuwanderung in größerem Stil, durch auch so eine soziale Schieflage, dass die einen dazugehören, die anderen nicht, dass wir Ereignisse haben wie in der Silvesternacht, wo wir Bezeichnungsprobleme schon haben für die Dinge, die da passiert sind. Wo berühren sich für Sie die momentanen Ereignisse?
Für mich ist es eben keine Flüchtlingskrise, die wir haben, sondern es ist eine Krise dieses Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, das jetzt nur deutlicher vorgeführt bekommt, an welchen Stellen es zum Beispiel nicht reagiert hat auf die sozialen Probleme, die da sind. Aber man hat natürlich völlig unsensibel reagiert und hat den Wirtschaftsstandort Deutschland für viel wichtiger gehalten, also die Wirtschaft zu fördern, die Gewinne zu erhöhen, die ja explodiert sind. Denn ganz klar, niedrige Löhne bedeuten hohe Gewinne. Und das heißt, wir haben bei den Hartz-Gesetzen und bei der Agenda 2010 nicht nur Verlierer, sondern wir haben auch Gewinner, die jetzt, finde ich, steuerlich herangezogen werden könnten, um das, was da Flüchtlingskrise genannt wird, zu lösen.
Das wäre ja so eine Maßnahme, die Sie vorschlagen, da im Steuerrecht nachzudrehen. Wir haben ja jetzt auch gerade dieses Jahr für 2016 neue Zahlen, was die Verteilung von Armut und Reichtum angeht und aus denen sich ja dann auch ergeben müsste, wie könnte man Lösungen finden, eine neue Umverteilung zu finden. Die Hilfsorganisation Oxfam hat ja sehr plastisch veröffentlicht, im Jahr 2016 besitzen 1% der reichsten Menschen in der Welt mehr als die Hälfte aller Güter in der ganzen Welt. Was ist denn Ihr Konzept, außer die Befunde zu analysieren? Wie wäre Ihre Umverteilung? Mehr Steuern, eine Weltreichensteuer, eine Vermögenssteuer, eine höhere Erbschaftssteuer? Was stellen Sie sich vor? Wie würde Umverteilung denn stattfinden müssen, wenn Sie als linker Sozialforscher einen solchen Vorschlag machen dürften?
Also diese Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland, selbst so wie die Bundesregierung sie zugibt, also dass die 10% der Reichsten über 52% des gesamten Vermögens verfügen und die ärmere Hälfte der Bevölkerung über 1% des gesamten Vermögens, zeigt ja, dass da etwas völlig verkehrt gelaufen ist. Aber jetzt wird keine Politik dagegen gemacht, sondern eine Erbschaftssteuerreform, die nach wie vor ermöglicht, dass die Kinder der Reichsten, die Kinder der Burdas, der Oetkers, der Albrechts, dass die ganze Konzerne erben können, ohne einen einzigen Euro betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. So, und auf der anderen Seite hat man eine Steuerpolitik gemacht mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer, die dazu führt, dass eben zum Beispiel die alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug, wenn sie in den Laden geht und Windeln kauft, 19% Mehrwertsteuer bezahlt. Der Reiche, der ein Reitpferd kauft, zahlt 7% und der ganz Reiche, der für 50 Millionen Euro Aktien kauft, zahlt überhaupt keine Börsenumsatzsteuer, weil die Regierung Kohl sie 1991 abgeschafft hat in Deutschland. Systematisch wird etwa seit 1974/75 dafür gesorgt, dass die Steuern der Wohlhabenden, der Reichen, der Spitzenverdiener, der Kapitaleigentümer, dass deren Steuerlast sinkt. Da kann man jetzt viele Beispiele nennen. Der Spitzensteuersatz ist gesunken, die Körperschaftssteuer, die Einkommensteuer der großen Kapitalgesellschaften betrug unter Helmut Kohl noch 53%, heute 15%. Die Vermögenssteuer wird seit 1997 nicht mehr erhoben. Und ich finde eben, die Erbschaftssteuer müsste sehr viel stärker so gestaltet werden, dass die ganz großen Vermögen, also ich will keinem Kleinunternehmer das Handwerk legen, sondern ich möchte, dass diese Konzerne, die Firmenimperien sind, bei uns heißen die so niedlich Familienunternehmer. Das sind zum Teil Konzerne, die bestehen aus 800 Firmen. Das sind Firmenimperien. Da geht es nicht darum, dass der Vater seinem Sohn den kleinen Betrieb vererbt und wir den nicht wegbesteuern sollten, dem Sohn, damit der womöglich noch seine zwei Gesellen entlassen muss. Also darum geht es nicht, sondern es geht um die Ungleichverteilung von Reichtum und von riesigen Vermögen in Deutschland. Da müsste steuerpolitisch angesetzt werden, dafür, dass die sozialen Probleme jetzt bei den Flüchtlingen oder auch bei Obdachlosigkeit, die zunimmt, dass diese Probleme gelöst werden und sie könnten gelöst werden, wenn die Gesellschaft einen Konsens darüber erzielen würde, dass sie eben starke Schultern auch dann mehr tragen lässt als schwache Schultern.
Wenn wir uns die Armut anschauen in Deutschland, dann gibt es ja oft den Einwand, bei uns in Deutschland muss niemand hungern. Das liegt daran, dass unser Armutsbegriff ein relativer ist. Arm ist, wer unter 60% des Durchschnittseinkommens verdient oder zur Verfügung hat. Das führt natürlich dazu, dass bei allgemein steigendem Durchschnittseinkommen auch unsere Armutsvorstellung sich verändert, wenn sie danach bemessen wird. Das wird häufig kritisiert. Und Sie sind ja auch jemand, der sagt, dass dieser relative Armutsbegriff wichtig ist. Dennoch bleibt, es muss keiner hungern in Deutschland. Stimmt das so?
Nein, es gibt natürlich Menschen, die hungern. Nicht nur Flüchtlinge und sogenannte illegale Migranten, ich nenne sie lieber Illegalisierte, sondern es gibt auch viele einheimische Obdachlose, denen es sehr, sehr schlecht geht. Es gibt total verelendete Drogenabhängige. Also es gibt mit anderen Worten auch absolute Armut in Deutschland. Aber Sie haben ja recht. Also absolute Armut, darunter versteht man Armut, die so aussieht, dass jemand seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann, dass er nicht zu essen hat, dass er kein sauberes Trinkwasser hat, dass er keine der Saison oder den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung hat, dass er kein Obdach hat. Das ist absolute Armut. Die gibt es bei uns auch. Und ich vermute, dass sie gerade jetzt im Zusammenhang mit der Fluchtmigration in Zukunft auch zunehmen wird. Aber was bei uns meistenteils als Armut begriffen wird und worum auch dann ein heftiger Streit tobt, weil dieser Armutsbegriff ist zwar meiner Meinung nach kein politischer Kampfbegriff, wie ihn vielleicht manche Reiche einschätzen, sondern er ist aber durchaus ein umkämpfter Begriff. Und diese relative Armut, also relativ arm in dem Sinne, dass man arm ist im Vergleich zu dem Wohlstand, der einen umgibt, diese relative Armut wird bei uns häufig verharmlost, auch häufig geleugnet, dass es überhaupt sich um wirkliche Armut handle. Manche sagen, das ist so eine Armut Deluxe. Ich warne davor. Ich bin genau umgekehrter Auffassung. Ich denke, Armut in einem reichen Land wie dem unseren, diese relative Armut kann viel demütigender, kann viel erniedrigender, kann viel verheerender sein für den Betroffenen als absolute Armut, also Armut in einem armen Land. Weil wenn ich merke, um mich herum geht es vielen oder fast allen viel besser, dann leide ich viel mehr darunter. Sonst kann ich mich zusammenschließen, kann sehen, es geht den anderen im Slum in Nairobi genauso wie mir. Natürlich natürlich ist das, wenn man hungert, wenn man leidet körperlich, noch schlimmer. Aber auch dieses, wenn Sie so wollen, psychische Elend, was sich bei uns häufig mit der Armut verbindet, das ist nicht einfach wegzuwischen, sondern wenn da der Jugendliche auf dem Schulhof steht, im tiefsten Winter in Sandalen und dem T-Shirt und seine eigenen Klassenkameraden lachen ihn aus, dann ist es für ihn viel schlimmer als das Frieren, was er gleichzeitig erlebt. Arm ist man immer genauso wie reich im Vergleich zu den sozialen Verhältnissen, die einen umgeben. Nur dann kann ich ihn wirklich als arm oder als nicht arm klassifizieren. Und wenn ich dann das tue, dann stelle ich fest, dass bei uns eben Armut und Reichtum auch immer weiter auseinandergehen.
Unsere Gesellschaft verändert sich ja gerade, auch durch die große Zuwanderungszahl. Es gibt sowas wie eine Verdrängungsdiskussion. Wenn über 1 Million Menschen wie im Jahr 2015 zu uns kommen, die Mehrheit von denen braucht staatliche Unterstützung, droht uns sowas wie genau diese Verdrängungsdiskussion oder gar ein Abbau des Sozialstaats oder die Situation, dass für den einzelnen Bedürftigen weniger übrig bleibt. Diese Befürchtungen sind ja allen Teilen zu hören.
Also die Gefahr besteht natürlich, dass man die Ärmeren gegen die noch Ärmeren ausspielt und dass man den Ärmeren sagt, jetzt müsst ihr den Gürtel enger schnallen, weil da gibt es noch die Allerärmsten. Aber das muss ja nicht so sein, sondern man könnte genauso gut gegensteuern. Man könnte wie beim sozialen Wohnungsbau jetzt erkennen, dass da in der Vergangenheit viel schiefgelaufen ist, unabhängig von den Flüchtlingen. Und die Bundesregierung hat ja jetzt auch diesen Fehler schon teilweise korrigiert und die Mittel für den sozialen Wohnungsbau verdoppelt. Davon könnten jetzt auch einheimische Deutsche, die schon seit langer, langer Zeit eine Wohnung suchen in einer Großstadt, profitieren. Und das könnte zeigen, nicht die Flüchtlinge sind schuld. Das eigentliche Problem ist die wachsende soziale Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Also nicht der Innen-Außen-Gegensatz ist das Entscheidende. Und wenn Sozialpolitik gegensteuern würde, also nicht im Sinne der Agenda 2010 und der Hartz-Gesetze Kürzungen vornehmen würde, sondern zum Beispiel wieder in Richtung von mehr Lebensstandard, Standardsicherung von auskömmlichen Lebensverhältnissen aller, dann würde sicherlich diese Konkurrenz zwischen Einheimischen und Flüchtlingen nicht entstehen und auch nicht der Eindruck aufkommen können, dass man selber benachteiligt wird dadurch, dass die Flüchtlinge kommen. Und dazu müsste man natürlich von oben nach unten umverteilen, eine Steuerpolitik machen, die nicht wahllos Steuern erhöht, wie Wolfgang Schäuble die Mineralölsteuer erhöht haben wollte, wo dann natürlich jeder betroffen ist, der ein Auto fährt, sondern man müsste gezielt diejenigen Steuern erhöhen, die Menschen bezahlen müssen, die sich das leisten können. Es ist genug Geld da, die Gesellschaft der Bundesrepublik ist reich genug, das Geld ist nur falsch verteilt und es befindet sich in den falschen Taschen, aber durch soziale Umverteilung könnte die Gesellschaft sich auch in Zukunft friedlich und sozial entwickeln und es könnte vermieden werden, dass rassistische Ressentiments gegenüber Zuwanderern stärker werden.
Wollen wir jetzt nochmal auf Ihr Forscherleben zurückschauen? Sie sind gerade 65 geworden, das dürfen wir sagen. Wenn Sie eine Bilanz ziehen würden, was sind denn Ihrer Meinung nach die stärksten Triebfedern in den Menschen? Das Gefühl von Solidarität oder der Wille, vorwärts zu kommen und Leistungsbereitschaft zu zeigen?
Ja, das gibt es sicherlich in unserer Gesellschaft beides. Also niemand ist nur Altruist und niemand ist nur Egoist, sondern es gibt immer Mischungsverhältnisse. Aber mir scheint schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass die Solidarität auf der Strecke geblieben ist, dass die Gesellschaft insgesamt kälter und härter geworden ist. Das hat sicher auch sehr viel mit Hartz IV zu tun. Also der Untertitel meines Buches zur Hartz IV heißt ja auf dem Weg in eine andere Republik. Es sind nicht nur die Langzeitarbeitsplätze, schlechter gestellt worden und in den Jobcentern häufig auch drangsaliert worden, sondern auf den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern lastet seitdem der Druck, auch schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne hinzunehmen, weil sonst das Damoklesschwert von Hartz IV über ihnen schwebt. Und auch sozial, klimatisch hat sich die Gesellschaft verhärtet dadurch, dass eben jetzt die Existenzsicherung auf der Tagesordnung steht und der Sozialstaat eben sich nicht mehr bemüht, alle so zu stellen, wie sie das im Laufe ihres Erwerbslebens sich erarbeitet hatten.
Es gibt ja eine große Sehnsucht nach Gerechtigkeit in der Wirtschaft. Sie sind ja nun auch einer, der an diesen Bausteinen irgendwie tätig ist. Wie weit sind wir weg von einer gerechten Wirtschaft?
Ja, da sind wir ganz weit weg, weil durch die Zusammenballung von Kapitalmacht hat sich natürlich die Gesellschaft immer weiter in Richtung sozialer Ungerechtigkeit entwickelt. Und diese Wirtschaft hat, finde ich, den Anspruch, soziale Marktwirtschaft zu sein, völlig aufgegeben. Und da müsste dringend dafür gesorgt werden, dass nicht mehr der Wirtschaftsstandort Deutschland und damit natürlich auch die Kapitalrendite im Vordergrund steht, sondern dass er der Lebensstandort Deutschland im Vordergrund steht. Also wie die Menschen hier miteinander umgehen, wie sie sozial abgesichert sind, welche Löhne sie verdienen, wie sie ihre Zukunftsperspektiven beruflich und sozial gestalten können. Das muss wieder wichtiger werden und nicht so sehr das Wohl und Wehe des Wirtschaftsstandortes Deutschland.
Bettina Emmerich sprach mit Professor Christoph Butterwegge von der Universität zu Köln. Das war das Funkkolleg Extra. Den Podcast dazu finden Sie auf hr-inforadio unter der Rubrik Funkkolleg Wirtschaft. Und da gibt es auch alle 22 Folgen des Funkkollegs Wirtschaft und weitere Extra-Ausgaben zum Nachhören.